Der 1. FC Köln steht trotz einer deftigen 0:3 Niederlage in Magdeburg weiter auf Platz 1 der zweiten Bundesliga und will zurück ins Oberhaus. Der 1. FC Nürnberg hingegen schleicht sich so unbeirrt von internen Querelen mit zuletzt 3 Siegen allmählich an die Aufstiegsplätze heran. Gehen der FC und der Club am Ende sogar zusammen hoch? Das bespreche ich nun mit Fadi Kiblavi von den Nürnberger Nachrichten und Dennis vom Trotzdem hier Podcast. Let's go.
Und nun im Programm der Rasenfunk.
Langer fliegt vorbei und der Ball ist im Tor. Und Augsburg ist oben.
Rossi ist zu, kurze Abwehr, lang genug für Willi Landgraf.
Wagner. Martin Wagner.
Und das 1:0. Markus Kurt aus dem Debüt.
Und Tor! Alexander Schur.
Der Blick auf andere Ligen.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Liga Tour, genauer genommen die der zweiten Bundesliga der Männer. Mein Name ist Marc Schwitzki, ich bin freier Sportjournalist, man kennt mich vor allem von RBB und von Hertha Base. Und ich führe heute endlich mal wieder durch die Sendung. Zuletzt hat ja Eva das gefühlt am Stück getan, so war das nicht gedacht, aber Krankheit und Termine und was auch immer Leben passiert. Aber endlich bin ich wieder dabei und ich bin nicht alleine. Ich habe 2 wunderbare Gäste dabei. Zum einen, er schreibt für die Nürnberger Nachrichten und spricht im KDEP-Podcast über den Club. Grüß dich, Fadi. Hi.
Schönen guten Abend aus Nürnberg. Hallo.
Hallo. Und zum anderen, FC-Fan, stolzer, jetzt im Moment nicht Schiebermützenträger und Co-Host ist trotzdem hier Podcast, Dennis. Grüß dich.
Hallo und danke, dass ich da sein darf.
Na, aber ansonsten bleibt mir, bevor wir ins Inhaltliche gehen, nur noch zu sagen, sprecht es mir nach, der Rasenfunk ist Werbe-, Paywall- und sponsorenfrei. Er finanziert sich allein durch die Spenden der HörerInnen, beispielsweise U. Hoeneß, Jan, der KSC-Fan 2001, Herr Tlinjo, Stadionfahrer 1898 und 1905, Tim, bei denen wir uns allesamt bedanken wollen. Die Spenden finanzieren nicht nur den Lebensunterhalt von Max, sondern ermöglichen auch, dass die Gäste ein Honorar bekommen und dass Menschen wie ich und Eva den Podcast ebenfalls moderieren können und Max dadurch entlasten können. Wenn ihr das also unterstützen wollt, dann schaut auf rasenfunk.de/supportersclub vorbei. Und wir haben keine Zeit zu verlieren. Wir gehen direkt in die Lage der Liga und besprechen, was es denn an diesem mal wieder ja bunten Zweitligaspieltag gegeben hat. Und ich falle mit der Tür ins Haus. Wir haben eine ganz konkrete Personalie natürlich zu besprechen, was auch in mein, ich sag mal, Expertisegebiet fällt. Aber ich möchte euch natürlich da auch einbinden. Christian Fjell, ja, 4 Niederlagen besiegeln das aus, auch wenn die Leistung gegen Fortuna Düsseldorf beim der 1:2 Niederlage absolut in Ordnung ging. Christian Fjell musste nach rund 8 Monaten seine Zelte jetzt in Berlin abbrechen und damit gibt es auch schon einen neuen Trainer, Stefan Leitl, über den sprechen wir gleich. Erstmal Christian Fjell, Fadi, ich hole dich da mal mit ins Boot, denn ich habe ja jetzt Christian Fjell über 8 Monate sehr intensiv verfolgen können und am Ende des Tages muss man eben sagen, Christian Fjell ist der Prediger von schönem Fußball, predigt aber von dem gelobten Land, was er gefühlt selbst noch nie betreten hat. Also so wirklich Erfolge kann er in seiner Trainervita, die ja noch kurz ist, das muss man fairerweise sagen, noch nicht wirklich vorweisen. Und auch bei Hertha war es so, dass seine taktischen Ideen, die wirklich sehr mutig und dominant daherkommen, sehr selten über Ansätze hinausgekommen sind. Hertha war nicht zwingend, offensiv oft harmlos und defensiv immer mal wieder unkonzentriert. Hast du das in seiner Nürnberger Zeit genauso wahrgenommen?
Ja, zumindest als er für die erste Mannschaft verantwortlich war. Er ist ja nach Nürnberg gekommen als Trainer der zweiten Mannschaft, was ein durchaus überraschender Schritt war, weil er ja auch schon Profifußball hinter sich hatte als Trainer und dann in die Regionalliga Bayern geht. Und da hat er sich eigentlich in Nürnberg einen relativ guten Namen gemacht, tatsächlich mit dem schönen Spiel, das da auch erfolgreich war in der zweiten Mannschaft, ist dann irgendwann befördert worden. Und hat auch in Nürnberg dafür gesorgt, dass die Menschen wieder Lust auf den Club bekommen haben. Hat zu Beginn der vergangenen Saison wirklich schönen und auch teilweise erfolgreichen Fußball spielen lassen. Irgendwann ist es ihm dann entglitten und man hatte so ein bisschen den Eindruck in Nürnberg, er hat nicht mehr den Plan B. Trotzdem hätten die Verantwortlichen mit ihm mit ihm weitergemacht in Nürnberg. Ich glaube, er war einfach nach einem Jahr erster FC Nürnberg allein verantwortlich für die erste Mannschaft zermürbt, was rund um diesen Verein und in diesem Verein immer wieder los ist. Vielleicht ist das auch ein bisschen auch eine Parallele zur Hertha. Also da ist auch in Nürnberg gab es verschiedene Gruppen, die mehr gegeneinander als miteinander gearbeitet haben. Und ich glaube, darüber hat Christian Fjell dann die Lust verloren und dachte sich dann, cool, gehe ich zu Hertha und spiele da richtig geilen Fußball. Hat jetzt leider auch nicht geklappt.
Hat leider auch nicht geklappt. Das Ergebnis mal kurz in Zahlen ausgedrückt. 25 Punkte nach 22 Spielen, 2 Siege und nur 13 Tore aus den letzten 12 Spielen. Und jetzt eben 4 Niederlagen in Serie und damit nur noch 5 Zähler Abstand auf den Relegationsplatz 16. Und damit sind die Berliner ganz offiziell im Abschiedskampf der zweiten Bundesliga angekommen. So anders kann man es nicht sagen. Auch wenn ich sagen möchte, ich könnte hier stundenlang reden und ich verweise jetzt mal schamlos auch auf den Hertha Base Podcast, wo wir das natürlich in 1,5 bis 2 Stunden auseinandergenommen haben und in den letzten Wochen immer wieder drüber gesprochen haben. Aber Christian Fjell ist am Ende auch nur ein Symptom eines Vereins, bei dem die Probleme tiefer liegen. Ja, Hertha hat durch den Berliner Weg und Kai Bernstein und auch durch den neuen Präsidenten Fabian Drescher eine Einigkeit, die es seit Jahren, vielleicht Jahrzehnten nicht mehr gab bei Hertha BSC. Und trotzdem muss man sagen, dass dieser Verein heruntergewirtschaftet ist und heruntergerockt, was Kompetenz im Verein angeht. Also wir müssen über Scouting reden, über Datenanalyse, über Physios, Athletik, alles Mögliche und eben auch über den Trainerstab, den Christian Fjell zur Seite gestellt bekommen hat. Der durfte damals nicht Jerome Polenz aus Nürnberg mitbringen, weil Hertha dafür eigentlich U19-Trainer Oliver Reis vorgesehen hatte. Der fühlte sich davon aber so wenig wertgeschätzt, dass er den Verein kurzerhand verlassen hat und in die Jugend zu Manchester City gegangen ist. Und so hat sich dann ein Trainerstab zusammengefunden, der noch grüner hinter den Ohren war als Christian Fjell selbst. Das hat man versucht zu korrigieren mit Armin Reutershahn im Winter, der aber auch da erst nach dem Wintertrainingslager kam. Also auch da war der Wirkungsbereich klein. Man hat Christian Fjell nicht die Spieler an die Hand gegeben, auch wenn der Kader überdurchschnittlich talentiert ist, die er für sein Spiel braucht. Allen voran der Stoßstimme hat gefehlt. Man hat im Winter dann auch niemanden nachverpflichten können, weil das Geld fehlte. Dieses Geld steckt ja aber auch in bereits bestehenden Transferflops. Andres Buchalakis, Smail Prevliak und so weiter, die man nicht los wird. Also will sagen, ich glaube, dass in Berlin allen bewusst ist, dass man nicht einfach nur die Trainerpersonalie tauscht und dann wird man in besagtes gelobtes Land geführt. Die Probleme liegen tiefer und die muss man spätestens im Sommer ganz ehrlich angehen. Jetzt aber übernimmt Stefan Leitl, ein alter Bekannter der zweiten Bundesliga. Wir kennen ihn aus Fürth, wir kennen ihn zuletzt aus Hannover. Es wurde heute auf der PK, Antritts-PK, oft zitiert. Es ist erst 7 Wochen her, dass er noch bei 96 an der Seitenlinie stand. Das tut er jetzt nicht mehr. Er soll es bis 2027 bei Hertha BSC tun. Ein durchaus beeindruckend langer Vertrag dafür, dass er jetzt erstmal der Feuerwehrmann sein wird. Aber er will sich ihm auf was Längeres einlassen. Mit ihm kommt auch André Mijatovic, der ja Aufstiegskapitän als Spieler in Berlin war. Und mal sehen, ob die in Berlin dann wieder ihre berühmte WG beziehen werden. Stefan Leitl, mein erster Eindruck ist, jemand, der weiß, was er tut. Man hört sehr Unterschiedliches aus Fürth und Hannover. In Fürth lieben sie ihn, sagen gepflegtes Ballbesitzspiel, sehr intensives Spiel, aber auch wirklich schöner Fußball. Und in Hannover hat man gehört, ja, intensiv und gute Defensive, aber nach vorne gar keinen Plan zu erkennen. Da muss man jetzt mal sehen, was man daraus machen muss. Fadi, hattest du die Ehre, du bist zwar für den Club zuständig, aber auch ein bisschen Kontakt zu Stefan Leitl zu haben, der ja davor auch noch in Ingolstadt war, also sich da generell in der Region ja sehr etabliert hat.
Ich habe ihn natürlich ein bisschen mitbekommen, nie persönlich kennengelernt, außer bei den Derbys, aber es war ja auch Pandemie-Hochphase damals. Die Vierter sind ja mehr oder weniger ohne Publikum damals aufgestiegen. Ja, dieses Aufstiegsjahr war großartig der Spielvereinigung. Man hätte sich vielleicht sogar in der ersten Liga halten können, wenn man nicht nach diesem Aufstiegsjahr einfach 3 hervorragende Stammspieler, unter anderem David Raum, sofort hätte abgeben müssen, verloren hat. Deshalb ist wirklich Leitl in Nürnberg, in Fürth immer noch wohl gelitten. Ich kann mir vorstellen, dass er auch in Berlin funktioniert, wenn er dort mit der Medienlandschaft sich einigermaßen arrangiert, dass er in Hannover jetzt nicht so gut funktioniert hat, gut, wer will schon in Hannover funktionieren? Deshalb, da habe ich auch vollstes Verständnis dafür. Deshalb,
zumal ich
könnte werden.
Zumal er wurde damals bei Hannover ja auf Platz 3 entlassen. Ja. Das haben manche verstanden aufgrund der spielerischen Entwicklung, andere nicht aufgrund der tabellarischen Situation. Und jetzt unter Nachfolger André Breitenreiter hat Hannover, glaube ich, 5-mal hintereinander unentschieden gespielt. Also das wirklich Wahre ist es seitdem ja nun auch nicht. Also ich glaube, vielleicht altert die Amtszeit von Stefan Leitl in Hannover besser, das könnte sein, als sie aktuell altert. Dennis, ich hole dich jetzt bei einem Thema rein, ja, was euch gar nichts angeht, nämlich der Abstiegskampf. Da gibt's ein bisschen, ich sag mal, neues Feuer. Der Jan aus Regensburg hat einen Punkt gegen den HSV geholt. Braunschweig hat Darmstadt geschlagen und damit das zweite Spiel in Folge gewonnen. Und plötzlich stehen Hertha und auch Darmstadt wieder mittendrin im Abstiegskampf. Hat man als FC-Fan überhaupt ein Auge dahin oder guckt man gefühlt nur auf die ersten drei Plätze?
Natürlich gucken wir unten hin. Alleine weil natürlich der Aufstieg von Regensburg ganz eng mit einem FC-Stürmer verknüpft ist. Sanis Adamian gehört ja im 1. FC Köln, ist dahin ausgeliehen und hat dankenswerterweise jetzt gegen den HSV auch das wichtige Tor erzielt, das uns die Hamburger ferngehalten hat. Also natürlich, man muss halt in dieser Liga immer darauf achten, was unten passiert, alleine weil das ja in der Regel Konsequenzen für oben hat, da ja die Hälfte der Liga entweder oben oder unten mitspielt. Insofern ist das schon für uns auch ganz spannend. Und natürlich mit einem Auge guckt man ja auch immer, was im Rest der Liga los ist. Und gerade so Regensburg kann, glaube ich, noch unangenehm werden. Da werden noch viele Mannschaften hinkommen, sich denken, boah, was ist denn das hier für ein Acker? Hat der HSV ja auch kennenlernen müssen, was das für ein
Hertha Rasen auch sehr gut, ja.
Ja, wir auch. Wir haben es trotzdem geschafft, da wie immer 1-0 zu gewinnen. Aber der Rasen hat uns schon ordentlich an den Rand gebracht. Und dann kommt da halt eben auch eigentlich eine gar nicht so schlechte Qualität auf den Platz, die nicht ganz sich in der Tabelle widerspiegelt. Aber wenn die da mal ein Tor machen, wird es auch ganz eklig, gegen Regensburg selber zu Toren zu kommen. Also ich habe die noch nicht abgeschrieben.
Adamian, du hast ihn erwähnt, Tim Handwerker geholt, Ansi Suhum vom HSV geholt.
Handwerker also auch ein Ex-FC-Spieler, genau.
So, die haben also dementsprechend im Winter auch nochmal gut zugeschlagen und das zeigt sich allmählich. Schalke hat sich ja mit dem 2-1 gegen den KSC und jetzt, ich habe mal geguckt, 14 Punkte aus den letzten 8 Spielen, das ist wirklich in Ordnung, da unten freigeschwommen. Fadi, du hast viel Erfahrung in der zweiten Liga jetzt durch den Club, der ist ja jetzt ja auch schon eine Weile. Ja, nicht als Spitze gemeint, nicht als Spitze, ja. Reine Realität. Ja. Was macht denn diese zweite Liga so unglaublich eklig, dass, also man hat es ja jetzt bei Hertha gesehen, sobald du nicht mehr um den Aufstieg mitspielst, steckst du mit einem Bein im Abstiegskampf. Das ist ja irre.
Ja, ich habe keine Ahnung. Ich liebe diese Liga. Ich habe sie lieben gelernt. Ich finde sie, aber auch das ist eine Plattitüde inzwischen, interessanter als die erste Liga. Es sind einfach viele Vereine geprägt von Managementfehlern, die deshalb schlechtere Rollen spielen, als sie es könnten, und dann immer mal wieder welche wie Elversberg oder so, die ein paar kluge Ideen haben, und dadurch ergibt sich dann diese Gemengelage, dass gefühlt auch jetzt noch der 13. aufsteigen kann. Ist ein bisschen übertrieben jetzt, aber ja, einfach eine schöne Liga, in der es wirklich einen Wettbewerbsgedanken mal wieder gibt, den man aus der ersten Liga größtenteils nicht mehr so kennt.
Das ist wohl wahr. Und das dritte Thema, was ich mitgebracht habe oder wir mitgebracht haben, ist eins, wo man jetzt gar nicht groß in die Diskussion kommt, ist nur mal eine Zwischenbeobachtung. Die eben so enge zweite Bundesliga erhält so allmählich so etwas wie Tabellenregionen, Konturen, wenn man so möchte. Denn mittlerweile gibt es dann 4 Punkte Abstand zwischen dem KSC durch diese Niederlage gegen Schalke und Nürnberg, die jetzt 2-0 gewonnen haben. Und jetzt trennt sich hier so allmählich der Auf- vom Abstiegskampf. Mal sehen, also dieses graue Mittelfeld, wie gesagt, gibt's ja gar nicht so richtig, denn selbst Schalke kann sich ja noch nicht sicher wähnen mit, ich glaube, 7 Punkten Abstand auf 16. Aber allmählich könnte man erahnen, wohin die Reise bei manchen Vereinen geht. Also ich glaube, zum Beispiel nicht, dass der KSC nochmal oben angreift, oder siehst du das anders, Dennis?
Ich glaube, die müssen nach unten gucken. Ich glaube, der KSC hat mit Budo so einen wichtigen Baustein verloren.
Das stimmt.
Budo Zivzidatze, dass ich, wenn ich jetzt einen Hottech raushauen müsste, würde ich sagen, dass Christian Eichners Stuhl demnächst wackeln wird, wenn das so weitergeht. Obwohl die ja sehr zufrieden mit ihm sind und ja sehr, der verwurzelt auch da ist. Aber ich kann
mir vorstellen, wurde da nicht gerade erst verlängert?
Das ist ja oft so, ne? Du verlängerst den Vertrag und genau dann kommt irgendwie so ein bisschen die Brüche in die Ehe.
Dann ist die Spannung
das ist ja
raus.
Manchmal so. Ja, ja. Aber ich glaube, dass sie ja wirklich mit Sif Zidane einen ganz wichtigen Baustein verloren haben. Mhm. Jetzt sogar gegen Schalke trotz eigentlich einem ganz guten Auftritt verloren haben. Und irgendwann kriegt sowas ja auch eine Eigendynamik. Und irgendwann verlieren die Spieler auch so ein bisschen den Glauben. Sieht man ja vielleicht auch ein bisschen gerade bei Darmstadt, wo ja auch so jetzt wieder der Wurm drin ist. Also ich glaube, der KSC muss nach unten schielen und nicht nach oben.
Fair. Also Darmstadt, auch da kann man es nochmal erwähnen, da ist der Kohfeldt-Effekt wirklich verpufft, nachdem die ja eine irre Serie hingelegt haben und gefühlt auch jedes Tor gemacht haben, was sie hätten machen können, passiert das jetzt eben nicht mehr, haben nur noch einen Punkt aus den letzten 6 Spielen geholt. Ich habe mir auch da mal die Expected-Goals-Werte so ein bisschen angeguckt aus den Spielen. Da waren auch unglückliche Niederlagen dabei, aber sie haben jetzt auch in keinem Spiel überragt oder es erzwungen. Also ganz komische Saison von Darmstadt, waren Anfang mittendrin, zwischendurch hieß es, oh, vielleicht muss man doch nochmal nach oben schielen und jetzt steckt man wieder hinten drin. Das ist, glaube ich, nicht so einfach wegzustecken mental.
Ich glaube, das ist bei denen eine klassische Regression zur Mitte. Die haben jetzt halt 6 Spiele überperformt, jetzt wieder 6 Spiele unterperformt und treffen sich halt genau da, wo Darmstadt hingehört. Aber auch da muss man, glaube ich, ein bisschen drauf gucken, dass natürlich Isaac Liedberg da jetzt lange verletzt war. Der kommt wieder. Ich glaube, das könnte ein Unterschied sein. Wie bei Hertha ja auch. Also wenn da mal wirklich ein Fabian Rehse und ein Diego Demme und so richtig fit sind, ich glaube, das ist nochmal ein anderer Schnack, nochmal eine andere Qualität im Kader.
Definitiv.
Und deswegen glaube ich, dass man mit Darmstadt so ein bisschen ja gucken muss, ob die unverletzt durch die Saison kommen und ob da nochmal so eine zweite Luft von Flo Koch kommen kann.
Da bin ich sehr gespannt. So, rein aus tabellarischen Gründen habe ich mich dafür entschieden, dass wir mit dem FC anfangen in dieser Zweitligasendung. Und dementsprechend, Dennis, du bist schon im Redefluss, können wir da weitermachen. Mal die letzten Auftritte zusammengefasst. Eine 0-1 Niederlage gegen den HSV, dann 2 Siege gegen Elversberg und Braunschweig, dann die deftige 0-3 Pleite gegen Magdeburg jetzt am Wochenende und dazwischen das bittere Aus im DFB-Pokal gegen Leverkusen. Was macht man aus diesem Rückrundenbeginn? Und vor allen Dingen dann hinten raus, was lief in Magdeburg schief?
Ja, also die gute Nachricht ist ja erstmal, man hat schon mal 2 Punkte mehr als zum selben Zeitpunkt der Hinrunde. Das ist ja schon mal positiv anzumerken, da man die Hinrunde nur mal als Tabellenführer beendet hat. Insofern könnte man jetzt sagen, ist ja nicht viel passiert. Man hat auch die Tabellenführung nicht eingebüßt, weil keiner den Patzer genutzt hat. Aber man muss halt sagen, dass diese Niederlage in Magdeburg sich auch lange angekündigt hat. Mhm. Also im Endeffekt war die Leistung genauso wie bei all den Spielen, die man 1-0 gewonnen hat. Auch da hat man jeweils dem Gegner wirklich riesengroße Chancen ermöglicht, die halt nur vielleicht auch ein bisschen bedingt der Qualität des Gegners nicht ganz zu Toren geführt haben. Aber alleine, wenn man sich das Spiel gegen Schalke, das 1-0 mal anschaut, Kenan Karaman, der eigentlich eine gewisse Qualität hätte, kommt komplett frei am langen Pfosten zum Abschluss und trifft das leere Tor halt einfach nicht. Sondern macht eher so eine Abwehr-Kläraktion. Selbe gegen Braunschweig in der 94. Minute kommt ein Stürmer von denen komplett unbedrängt im Kölner Strafraum zum Kopfball und köpft den Ball halt irgendwie einen Zentimeter neben den Pfosten. Und Magdeburg hat eben genau das nicht getan. Die haben halt diese Chancen genutzt, haben dann das 1-0 gemacht und dann lief das Spiel komplett gegen uns, auch weil wir eine Mannschaft sind, die sich sehr schwer damit tut, Rückstände irgendwie zu drehen, weil auch ein bisschen das spielerische Element fehlt. Also das mag jetzt so ein bisschen komisch anmuten, wenn man auf Platz 1 grüßt, aber wir haben keinen richtigen Spielgestalter im Kader.
Ja.
Wir haben einen, die Älteren werden sich erinnern, Marc Uth, aber Marc Uth spielt seit 2 Jahren gefühlt nicht mehr, weil er immer verletzt ist, leider Gottes, und nie mehr richtig auf die Füße gekommen ist in dieser Phase. Aber er wurde auch nie ersetzt vom Kaderplaner. Das heißt, wir haben, wenn man so ein bisschen auf Kreativität gehen will, maximal noch Florian Kainz als Spielgestalter. Und der ist jetzt auch seit 2 Jahren im Formtief gefühlt. Ja, und deswegen fehlt so ein bisschen das Element, um eine gut strukturierte und wirklich gut verteidigende Mannschaft wie Magdeburg, die so ganz, ganz eklig defensiv griffig gegen einen agiert, mit einer Dreier-, Fünferkette und gut verschiedenen Mittelfeldspielern, da dann durchzukommen, da tut man es unheimlich schwer. Und dann bleibt eigentlich fast nur das Element der Ecken. Und wenn diese Ecken eben nicht greifen, ich glaube, wir haben jetzt 9 Tore nach Ecken oder sowas, wenn wir da eben keine Tore schießen, dann tun wir uns unheimlich schwer, da irgendwie was zu reißen gegen den Gegner, der schon 1-0 führt.
Verstehe. Bevor wir auf die allgemeine sportliche Situation gucken, lass uns gerne kurz über den Transferwinter vom FC reden, denn es war ja ein besonderer, weil man wieder Spieler verpflichten durfte.
Das ungewohntes Gefühl, ja.
Ja, mal wieder irgendwie auf transfermarkt.de vorbeischauen, das kennt man gar nicht mehr.
Also das erste Gerücht, das kam, hat uns alle so ein bisschen angefixt, weil zum ersten Mal seit anderthalb Jahren wieder irgendein Name gerüchtet wurde, auch wenn es irgendein
willkürlicher Spieler. Wollte gerade sagen,
Es war sogar Gazi Begovic, der auch gekommen ist letzten Endes. Also
okay.
Auch ein gutes Gerücht. Aber alleine überhaupt wieder Gerüchte zu lesen, ach, das hat schon was mit einem gemacht.
Das glaube ich sofort. So, wie gesagt, Köln konnte es erstmals wieder Spieler verpflichten und hat gleich auch zugeschlagen mit Innenverteidiger Joel Schmidt, Rechtsverteidiger Yusuf Gazibegovic und Mittelstürmer Imad Rondic sind drei Spieler für Millionenablösen gekommen. Wie zufrieden ist man denn in Köln mit dem Transferfenster und den Neuzugängen?
Ja, also erstmal muss man sagen, dass zumindest die Positionen, die verpflichtet worden sind, Sinn ergeben haben. Also gerade diese Rechtsverteidigerposition, die war, glaube ich, allen im Kader oder im ganzen Verein so ein Dorn im Auge, wo man gesagt hat, da muss nachgelegt werden. Und dann auf dem Papier jedenfalls einen Spieler zu holen, der aus der Champions League freiwillig in die zweite Liga geht, um beim Ruhm und glorreichen 1. FC Köln zu spielen. Das ist schon ein kleiner Coup auf dem Transfermarkt gewesen. Leider ist jetzt nur auf dem Papier, weil Gazibegovic sich noch sehr schwer tut, sich an den deutschen Fußball, vielleicht auch an Zweitliga-Fußball zu gewöhnen und vielleicht auch an so Rolle als immer Favorit sich zu gewöhnen. Das war vielleicht in Graz auch nicht unbedingt, gerade in der Champions League jetzt nicht. Aber er war ja einer der herausragenden Spieler in Österreich mit einem irgendwie Kicker-Notenschnitt von 2,6 oder irgendwas. Also guter Transfer, aber hat noch nicht gezündet, weswegen zuletzt sogar wirklich wieder Jan Thielmann anstatt Gazibegovic gespielt hat.
Und das war vorher schon immer nur so eine Kompromisslösung, ja, ne?
Ich meine, in der Fünferkette, wenn er nur die Schiene spielen muss, dann geht das alles sogar. Dafür ist er ein guter Spieler, weil er halt rauf und runter rennt die Linie, also ein Arbeitstier ist und irgendwie auch 16 Kilometer läuft gegen Leverkusen oder so in 120 Minuten und auch wirklich ein Kämpferherz ist. Als Rechtsverteidiger in der Viererkette hat es nie gut funktioniert. Dafür wurde jetzt Gazibegovic geholt. Ich glaube, mit dieser Fünferkette ist er noch nicht ganz so heimisch geworden bis jetzt und deswegen hat jetzt in der Tat Jan Thielmann wieder die Nase vorne. Was aber eigentlich auch wieder so ein bisschen gegen die Kaderpolitik spricht, weil Thielmann würde eigentlich vorne gebraucht werden, da man außer Linden Meiner keinen anderen schnellen Spieler im Kader hat,
ja,
als Stürmer. Und da müsste man eigentlich an Thielmann dann reinschmeißen können, wenn Meiner sich mal ausgepowert hat. Jetzt wird aber wieder rechts gebraucht. Und das ist vielleicht so ein bisschen so das Kernproblem der gesamten Transferpolitik. Es wurde überhaupt nie auf Breite ausgelegt. Weder vor der Transfersperre, als man sich darauf hätte vorbereiten können und müssen. Selbst da wurde der Kader nicht in der Breite aufgebläht irgendwie. Und selbst die beiden Transfers jetzt im Winter noch, also Schmid und Rondic, dafür hat man parallel auch jeweils zwei Spieler auf der Position abgegeben. Also für Rondic ist ein Stürmer, aber dafür gingen Florian Dietz und der schon erwähnte Sargis Adamian, macht in der Summe einen Stürmer weniger. Dann ist Tim Lemperle noch verletzt, sind wir schon bei zwei Stürmern weniger. Und hinten hat man auch Bakar Tukanda abgegeben. Und damit ist man auch in der Summe wieder bei Null rausgekommen, sodass der Kader eben vielleicht in der Spitze ein bisschen verbessert wurde, aber jetzt halt kaum auf die vielen, vielen Verletzungen und Ausfälle reagieren kann, weil der Kader eben kaum Breite hergibt.
Ist ja oft ein Problem auch bei Zweitligisten, dass sie sich eine krasse Breite auch nicht leisten können und vielleicht auch ein bisschen hoffen müssen, dass Eigengewächse in diese Breite wachsen. Hängt das vielleicht auch damit zusammen, dass vielleicht gewisse Talente nicht die Sprünge gemacht haben, die sie hätten tun sollen?
Ich würde sogar eher sagen, dass wir Talente haben, die gerade total überperformen. Also wer hätte vor der Saison darauf gewettet, dass ein Julian Pauli 16 Spiele macht und sich dann leider gegen Hertha im Pokal am Kopf verletzt und seitdem mit irgendwie neurologischen Problemen ausfällt.
Oh, okay.
Also irgendwie Schwindelgefühle und sowas, also irgendwas gehört Geschwitterungs.
Das hat Diego Demme in Berlin ja auch erwischt und das ist ja auch so eine nicht greifbare Sache, weshalb er immer wieder ausfällt
ganz
aktuell.
Genau. Genau. Und ihn leider auch dann gegen Hertha noch weiterspielen lassen, trotz der schon vorhandenen Kopfverletzung. Hat ja auch dann zum Elfmeter geführt für Hertha. Und da hätte man vielleicht zum Schutz des Jungen sagen müssen, du kommst jetzt sofort runter. Aber das ist so ein Breakout-Star-Saison. Und unser Sturmduo war ja lange Zeit auch Damian Downs und Tim Lemperle, die beide aus dem eigenen Nachwuchs kommen, beide jetzt absolut etablierte Zweitligastürmer sind. Und da eben auch so die einzigen Gefahren, die da eigentlich sind. Also man kann ja nicht vorwerfen, dass die Talente nicht zünden würden. Und selbst jetzt zuletzt gegen Schalke hat man dann Leo Telle in die Mannschaft werfen müssen wegen der vielen Verletzungen. Der hat es auch gut gemacht. Ist jetzt aber leider dann auch mit dem Infekt direkt wieder ausgefallen. Also man kann den Leuten eigentlich nichts vorwerfen. Und ich glaube, langsam ist auch der Rahmen der zweiten Liga dann der zweiten Mannschaft dann auch abgeschöpft, sodass da vielleicht auch nicht mehr die ganz großen Sprünge in die Saison jetzt kommen können, weil da, glaube ich, kein Spieler in der Regionalliga West jetzt so sehr auf sich aufmerksam machen würde, dass man sagt, den muss man auf jeden Fall jetzt unbedingt noch reinwerfen bei den Profis.
Apropos Eigengewächse, ein weiterer Transfer im Winter war der Verkauf von Torhüter-Eigengewächs Jonas Obig für rund 7 Millionen, ich glaube, plus Boni zum FC Bayern. Wie überraschend kam denn der Abgang und wie bewertet es die Personalie? Denn ja, er ist zwar zur Nummer 2 degradiert worden innerhalb der Saison, Marvin Schwebe ist dann irgendwann wieder zwischen die Pfosten gerutscht, aber Ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass deshalb direkt ein Wechsel im Raum steht. Wie bewertest du diese Gesamtsituation im Tor dann?
Ja, also ich glaube, wenn man so ganz genau hinhört und ein bisschen zwischen den Zeilen liest, dann hat dieser Torwartwechsel auch deshalb stattgefunden, weil sich Jonas Orbich nicht zum 1. FC Köln committen konnte und wollte.
Okay.
Also man hat ihm ja die Chance gegeben, hat Schwebe quasi auf die Bank versetzt, obwohl sich Schwebe halt nie was hat zu Schulden kommen lassen und auch in der Abstiegssaison einer der stärksten Spieler war und wirklich auch ein guter Torwart ist oder vielleicht sogar ein sehr guter Torwart für unsere Verhältnisse. Aber man hat trotzdem auf den jungen Mann, auf Orbich gesetzt, der aber im Gegenzug dazu nicht bereit war, seinen Vertrag zu verlängern beim FC. Und dann haben sich wohl auch einige, ich sag mal, Führungsspieler eher für Schwäbe ausgesprochen. Wohl auch deshalb, weil Orbik jemand sein soll, der so sehr karrierefokussiert ist und sehr auf sein eigenes Ding aus ist und so wenig auf, sagen wir mal, jetzt Teamchemie Wert legt oder auf so Kommunikation mit seinen Mitspielern und so, was vielleicht der erfahrene Schwäbe ein bisschen besser tut. Und das alles hat eben dazu geführt, dass der Trainer Gerhard Strober nicht nur auf diese Dreier-Fünfer-Kette umgestellt hat, sondern auch im Tor einen Wechsel gemacht hat. Und danach folgten halt irgendwie 9 Siege aus 11 Spielen oder sowas. Dann gab es eben keine Argumente mehr, dass man Jonas Orbich zurück ins Tor verlegt.
Ja.
Und dann haben es die Spatzen eigentlich schon von den Dächern gepfiffen, dass er uns verlassen wird. Und dann noch für einen, jetzt mal Ersatztorwart in der zweiten Liga, 7,5 Millionen plus Bonny. Also, oh, meine Güte. Ne? Da muss man den Reisenden auch nicht aufhalten.
Auf keinen Fall. Ich meine, selbst wenn er sich jetzt super entwickelt und doch die Nummer 1 Deutschlands irgendwann wird, zu dem Zeitpunkt, wo man ihn jetzt verkauft hat, hat er die Summe nicht in dem Sinne gerechtfertigt. Er hatte, glaube ich, ein, zwei sehr vielversprechende Leihstationen, ne? Aber
in Fürth, genau.
Genau. Tja, Torwartwechsel innerhalb der Saison. Auch das hat Christian Fjell ja bei Hertha probiert. Ich habe ein sehr ähnliches Bild gerade vor Augen, denn da war es ja auch so, dass Tjaak Ernst, der hatte zwar schon eine sehr stabile erste Profisaison bei Hertha auf dem Konto, aber in der zweiten Saison jetzt war er sehr wackelig und dann hat man sich im Winter Trainingslager mehr oder weniger dann für Marius Gersbeck entschieden. Das hat nur nicht den gewünschten Effekt gebracht. Das ist alles genauso wackelig geblieben wie davor gefühlt. Also es kann auch mal in die Binsen gehen und da kann sich ein Trainer auch mal ein bisschen dran verbrennen.
Das war auch ganz spannend. Man hat ja vor der Saison immer so gesagt, die beiden größten deutschen Torwarttalente, vielleicht neben Noah Atobolo von Freiburg, ja, Tjaak Ernst und Jonas Orbich. Und beide finden sich auf der Bank wieder, mehr oder weniger zeitgleich. Schon auch kurios manchmal, was so in so einer Saison passieren kann.
Definitiv. Und bei Hertha ging es ja dann sogar so weit, dass Ernst Berater öffentlich in einem gewissen Springer-Medium gegen den Verein und Christian Fjell gewettert hat und so weiter. Also es hat so seine Bahn gezogen, aber man konnte es irgendwie wieder einfangen. Spannend wird dann sein, wer dann im Tor steht jetzt gegen Nürnberg dann am Freitag. Das wollte Stefan Leitl noch nicht verraten, also es ist 50-50. Blicken wir mal auf die allgemeine sportliche Situation beim FC. Man hat 2 seiner letzten 11 Spiele nur verloren, dafür im gleichen Zeitraum 6 Mal mit 1-0 gewonnen. Das wirkt sehr stabil. Du hast jetzt aber schon anklingen lassen, Dennis, dass der Eindruck ein bisschen täuschen könnte und da auch eine gehörige Portion Glück dabei ist.
Ja, so ganz kann man diesen Aufschwung eben nicht erklären, wirklich. Also nicht mit irgendwelchen logischen Parametern. In allen Spielen war man relativ ausgeglichen, was die Werte angeht zum Gegner. Auch bei XG und so weiter und so fort kann man nicht immer da erkennen, dass der FC irgendwie die Liga wegrocken würde oder sowas. Aber man hat natürlich ein bisschen es geschafft, diesen sehr attraktiven, aber sehr erfolglosen Fußball der ersten Saison, des ersten Saisonviertels einzutauschen gegen einen sehr unattraktiven, aber sehr stabilen und sehr erfolgsfokussierten Fußball. Mhm. Das erinnert jetzt manche Beobachter wieder an die guten alten Peter Stöger-Zeiten. Also die Null muss stehen quasi hinten. Das schafft man schon ganz gut, auch wenn, wie ich ja schon dargelegt habe, da auch ein bisschen Glück seitens der Abschlussschwäche des Gegners mit dabei war. Man sieht aber auch, wenn eine Mannschaft mal wirklich gegen uns performt, wie Magdeburg, wie aber auch Darmstadt bei den 5-1, dann haben wir auch wenig entgegenzusetzen, weil wir uns da doch sehr, sehr schwer tun. Oder weil jeder bei uns in der Mannschaft einen Patzer pro Spiel auch drin hat, defensiv. Und dann sieht es halt eben schon manchmal ziemlich dunkel aus. Ja, und dazu kommt eben auch noch, dass wir, habe ich gerade schon mal erwähnt, wenn man die Stärke bei Eckbällen rausrechnet, uns unheimlich schwer tun, aus dem Spiel heraus hohe XG-Werte zu erzielen. Das war am Anfang.
Was interessant ist, da grätsche ich mal ganz kurz rein, denn ich habe mir auch die Zahlen ein bisschen angeguckt und das Interessante ist, dass man den zweithöchsten XG-Wert der Liga hat, aber man hat auch mit Abstand die meisten Abschlüsse. Also kann es einfach sein, dass Köln sehr oft schießt und dadurch hohe XG-Werte in Summe erzielt, aber keine hochkarätigen Chancen?
Ja, man müsste die Statistik auch ein bisschen bereinigen, glaube ich. Und man müsste trennen vor dem Pokalspiel gegen Kiel und nach dem Pokalspiel gegen Kiel. Weil das war der Moment, wo wir auf die Dreierkette umgestellt haben. Seitdem laufen die Ergebnisse, aber ich würde wetten, dass seitdem der XG-Wert um 1,0 im Schnitt gesunken ist oder sowas. Mhm. Weil davor war es ja dieser ganz wilde Chaos-Fußball,
ja,
der so ein bisschen an so, ja, Tim-Walter-Ball erinnert hat, irgendwie vorne wirklich eine Hochzahl an Chancen. Bestes Beispiel, das Spiel gegen den KSC, hat man 3-1 geführt und dann plötzlich noch 4-4 gespielt hinten raus. Ganz, ganz wildes Spiel.
Ich erinnere mich auch an den ersten Spieltag gegen den HSV. Das durfte man ja auch niemals verlieren.
Oder das Hinspiel gegen Magdeburg. Da waren wir wirklich drückend überlegen und haben trotzdem 1-2 verloren. Mhm. Aber das ist alles seit diesem Stabilitätsfokus jetzt nach dem Kiel-Spiel nicht mehr der Fall. Ich würde auch wetten, wenn man das irgendwie aufteilen könnte, würde man sehen, dass der XG sich da irgendwo bei 1,1 oder so einläuft oder sowas. Und da sind schon die Ecken mit drin. Also da hat schon ein ganz klarer Fokus auf dem Platz stattgefunden, eher Richtung Defensive, als nach vorne noch Hurra-Fußball anzubieten. Was aber bemerkenswert ist, dass man es auch nie wieder geschafft hat, in diesen Modus von Anfang der Saison zu schalten. Mhm. Dass man zumindest bei Rückstand sagt, okay, komm, jetzt ist egal, jetzt Hose runter und wir laufen jetzt alle nach vorne. Das schafft man irgendwie auch nicht mehr. Also man hat jetzt kaum noch Spieler vorm Ball, während vorher teilweise bis zu 7 Spieler vorm Ball und in und um der Box herumstanden. Und deswegen halt zwangsläufig auch viele Abschlüsse dann vom Laster fallen mussten. Während jetzt halt wirklich so der Plan ist, schickt den Lindenmeiner lang, der kann 36 km/h schnell laufen. Das reicht in der zweiten Liga meistens, um den Abwehrspielern wegzulaufen. Damien Downs auch ein schneller Spieler mit einer guten Abschlussstärke. Und anscheinend ist das wirklich der Matchplan, gerade zu sagen, ja, ihr beiden macht das schon. Der Rest bleibt hinten und guckt sich das interessiert an, was ihr da so macht, aber greift auch nicht allzu sehr jetzt ins Geschehen ein, damit genug Spieler hinterm Ball sind.
Fadi,
ich wollte einfach eine grundsätzliche Einschätzung von euch beiden. Ist es nicht schade, also, dass man diesen Chaos-Fußball dann irgendwann abschafft und nur noch auf die, ist ja nicht in Köln als am einzigen Standort so, aber wie ist da euer Ding? Seid ihr eher, ich bin eher fürs Chaos und dann lieber 7 Dinger verballern und am Ende 1-0 gegen Paderborn verlieren oder sowas, als dieses zynische Ergebnisfußball und dann am Ende in die erste Liga aufsteigen. Also wäre ich Trainer, ich würde mich immer für den Spaß entscheiden.
Es ist so schwierig, denn am Ende erzählt halt das eine die eine Geschichte und das andere die andere. Wenn ich dann die erfolgreichen Jahre in der ersten Amtszeit von Pal Dardai zurückdenke, dann war das größtenteils ekliger Ergebnisfußball und vorne hatte man halt weder Ibišević und Salomon Kalou und das hat dann irgendwie immer gereicht. Und damit hat man nochmal europäisch gespielt. Wir waren in Bilbao und so weiter. Das interessiert dann 10 Jahre später niemand mehr, wie das zustande gekommen ist. Also auch, das sehen wir auch bei Niko Kovac und Eintracht Frankfurt. Klar, Frankfurt war auch danach erfolgreich, aber wieder jetzt genau die Mannschaft damals gerettet und zum DFB-Pokal gesiegt gecoacht hat. Ziemlich egal. Also natürlich, wir machen den Podcast hier, wir bloggen, wir sind Journalisten, weil wir diesen Sport lieben und das Spiel lieben. Und deswegen ist natürlich immer toll, wenn es heiß hergeht. Und deswegen hat man sich ja in Berlin auch ein Stück weit trotz aller Skepsis darüber gefreut, dass sich die Verantwortlichen für einen mutigen Fußball entschieden haben mit Christian Fjell. Man hat aber eben auch gesehen, was passiert, wenn dieser mutige Fußball zu nichts führt und hat sich ja jetzt auch wieder zu mehr, ich sag mal, Hausmannskost entschieden mit Stefan Leitl, was halt ein bisschen kalkulierbarer ist. Also am Ende greift dieser Reflex irgendwann doch, wenn die Ergebnisse ausbleiben. In Köln hat man sich zumindest die Trainerentlassung gespart. Das ist ja auch mal ganz nett.
Ja, eben. Was darf man auch nicht vergessen? Da hing halt der Job von Gerhard Struber dran. Der war vor diesem Pokalspiel, wo er umgestellt hat, eigentlich schon de facto entlassen. Alle haben gesagt, wenn das gegen Kiel jetzt schief geht, man im DFB-Pokal gegen einen zwar Erstligisten, aber jetzt eher unteren Tabellenstand der ersten Liga, wenn man da ausscheidet im Heimspiel, dann war es das für Struber. Und dann hat er halt gesagt, ja, okay, dann jetzt halt Pragmatismus. Und ja, unterm Strich, ich glaube, es ist sehr wichtig für den Verein aufzusteigen. Und da sind mir die Mittel eigentlich fast egal. Klar, wenn ich mir was wünschen dürfte, dann spielen wir wie Pep Guardiola bei den Bayern, gewinnen jedes Spiel 7-0 und Steffen Tigges macht 3 Fallrückzieherspiele, Tore pro Spiel. Wird eher nicht passieren. Und dann nehme ich halt im Zweifel lieber ein 1-1, ein 1-0 als ein 4-4. So. Da muss ich dann schon sagen, da bin ich Pragmatiker und möchte irgendwie raus aus dieser zweiten Liga, um nicht der HSV oder, sorry, Nürnberg zu werden. Also, jo.
Ja, das seid ihr wahrscheinlich einfach nur klüger als ich.
Das, ja, ich meine, wenn der eigene Job dran hängt, glaube ich, denkt man da eh anders drüber. Wahrscheinlich der eigene Erfolg.
Ich glaube auch. Also das hat man ja auch in Berlin gesehen. Benny Weber und Co. haben wirklich, also überlange an Christian Fjell festgehalten. Eigentlich hätte man das schon nach der Hinrunde, wenn man ganz pragmatisch ist, Und auch ein bisschen zynisch, Fadi, das stimmt schon, auch da schon die Nummer beenden müssen, aber man hat halt an diesen Fußball geglaubt und naja, ist dann ein bisschen später auf die Schnauze gefallen, denn du hast gesagt, man will einfach aus dieser Liga raus und das sieht ja aktuell nicht so schlecht aus. Man steht ja an der Tabellenspitze, mehr kann der FC-Stand jetzt nicht erreichen und gleichzeitig hat man in dieser Liga, in der gefühlt jeder ständig über sich selber stolpert, sich tabellarisch nicht absetzen können. Ich habe mich gefragt, wie ist denn jetzt die Stimmung beim FC, wenn man auf die gesamte Saison blickt? Ist da Euphorie, Zufriedenheit, leichtes Grummeln, Nervosität? Was ist da die Gefühlslage?
Ja, für einen Tabellenführer überraschend negativ, würde ich fast mal sagen. Ich meine, es ist Köln, natürlich sind wir immer ein bisschen Jeck und natürlich sind wir immer ein bisschen realitätsverklärend, würde ich mal sagen. Und jetzt ist ja gerade wieder Karnevalsaison, das heißt, jetzt wird es eh noch ein bisschen realitätsverklärender wahrscheinlich werden. Aber zufrieden ist man nicht. Man ist weder zufrieden mit der Arbeit, die Christian Keller liefert, weil halt auch dieser Abstieg noch in den Knochen hängt, der halt wirklich, wirklich hausgemacht war, trotz Transfersperre, die ja auch wiederum hausgemacht war. Also das ist ja auch nicht irgendwie als Naturgesetz von oben heraus auf uns gekommen. Das war ja auch eigenes Verschulden. Und das alles hat eben dazu geführt, dass die Stimmung jetzt nicht positiv ist und dass leider auch so ein bisschen die großen Signale fehlen, die einen so ein bisschen optimistisch in die Zukunft blicken lassen. Mhm. Also bestes Beispiel ist halt so ein Tim Lemperle, der jetzt halt seine Breakout-Saison hatte und wirklich ein ganz, ganz hervorragender Stürmer ist in der zweiten Liga, uns aber jetzt im Sommer nicht nur ablösefrei verlassen wird, sondern als Stich wirklich ins jedes Kölner Herz auch noch ablösefrei zur TSG Hoffenheim.
Ist das offiziell?
Ja, die haben es verkündet, aber ich habe gehört, der Vertrag gilt nur für die erste Liga. Also vielleicht wird er noch mal zu haben sein, wer weiß. Oder Relegation Köln gegen Hoffenheim oder was, wer weiß, was für Geschichten.
Das Spiel um Lemperles Zukunft.
Ja, genau. Aber natürlich, ne, also im Selbstverständnis der Kölner verlässt man so eine Narrenburg mit geiler Stimmung, mit tollen Fans, cooler Choreo für so einen ja wenig interessanten Verein irgendwo in der Provinz. Das kann auch nicht jeder Kölner so ganz verknüstern. Und dass es dann halt noch ablösefrei geschieht, ist schon ein Stich. Obik ist für viel Geld gegangen, aber er ist halt auch gegangen. Also das nächste Talent aus unserer eigenen Jugend ist weg. Ein anderer Spieler, und da kann man jetzt vielleicht Fadi auch ins Boot holen, Jens Kastrop, den haben wir auch weggeschickt und haben den für wirklich sehr wenig Geld nach Nürnberg transferiert. Hätten eine Rückkaufoption gehabt, haben sie nicht gezogen. Jetzt geht er für 400 Millionen nach ausgerechnet Gladbach auch noch.
Natürlich.
Da verdienen wir ein bisschen was dran, irgendwie eine kleine Weiterverkaufsgebühr. Aber der hätte uns auch sehr gut zu Gesicht gestanden, in der Mannschaft, die gerade im Mittelfeld auch sehr dünn besetzt ist. Auch wieder ein Talent, was einem verloren geht. Und die anderen Talente, die noch da sind, Damian Downs und Co., sind alle noch nicht dabei, ihren Vertrag zu verlängern. Wollen vielleicht gucken, in welcher Liga man spielt. Man weiß noch nicht genau, ob es Gespräche gab oder nicht von Seiten des FCs, wird nicht kommuniziert. Und das ist halt so ein bisschen schade, weil wir das Gefühl haben, so eigentlich wäre ein gutes, cooles Fundament da gewesen, auch wirklich in der Transfersperre mit jungen Leuten so ein. Man hat immer gesagt, so ein bisschen, man will das Bilbao des Rheinlandes sein, so mit jungen Spielern aus der Region, irgendwie was Cooles
aufbauen. Da sind wir wieder bei den Utopien, die man sich als Fan aufbaut.
Ja, aber andererseits, man kann ja keine Spieler holen, also man hat ja keine andere Wahl. Ne?
Also, wenn, dann.
Ja. Genau, wenn ich jetzt, wann dann, so nach dem Motto. Und davon ist halt nicht mehr viel übrig, weil schon ganz viele weg sind oder weggehen werden. Und manchmal eben auch mit Ausnahme von Urbik unter Wert. Und das tut dann schon auch weh.
Wie macht sich denn Jens Kastrop? Also hat jeder geglaubt, dass Jens Kastrop dann spätestens im Sommer weg ist, Fadi, weil er sich so gut macht? Ich habe schon das Gefühl, dass er einer der auffälligeren Spieler dieser Liga ist.
Ja, erstmal Begeisterung für Bilbao des Rheinlands. Das werde ich versuchen, irgendwie hier auch in Nürnberg einzuführen.
Wir arbeiten nicht mehr mit diesen verrückten Titeln hier beim Rasenfunk, immer eher so Buzzword gesteuert. Das wäre aber ein fantastischer Titel gewesen.
Ja, das wäre tatsächlich ein sehr, sehr guter Titel. Ja, das muss man tatsächlich sagen, dass die Verantwortlichen hier, das heißt damals noch Dieter Hecking und Olaf Rebbe, in Jens Kastrop sehr viel gesehen haben und es auch immer wieder betont haben und sich in Nürnberg sehr viele Menschen sehr gewundert haben, warum der FC den gehen lässt, war in seinen ersten Spielzeiten hier noch ein bisschen zu stürmisch und hatte so mehr gelbe Karten als Assists und Tore gesammelt in den Saisons und in dieser Saison hat wieder einigermaßen viele gelbe Karten, aber man hat nicht mehr Angst, dass er minütlich vom Platz fliegen kann und ist wirklich ein sehr viel reiferer Spieler hier in Nürnberg geworden. Also Vielen Dank für das viele Geld danach Köln.
Aber dann sind wir eigentlich schon bei einer Personalie, Dennis, die dazu sehr gut passt, nämlich Christian Keller. Der hat ja jetzt dementiert, dass es im Winter sogar ein Rücktrittsangebot an den Verein gab, aber allein, dass Menschen daran geglaubt haben, zeigt ja vielleicht, dass er in Köln eben nicht unumstritten ist. Wie bewertest du denn die Arbeit des Geschäftsführers Sport in Köln?
Ich muss ehrlicherweise sagen, ich bin kein großer Fan von ihm. Also ich finde gerade Nürnberg ist halt auch so ein Beispiel, wie viel Geld man für Eigengewächse oder für junge Spieler bekommen kann. Und das sehe ich bei uns noch nicht. Man muss einfach nur mal gucken, mit welchem Kader hat Christian Keller angefangen beim 1. FC Köln und welche Spieler spielen jetzt bei uns. Und dann sieht man schon, da ist einfach eine Schröpfung des Kaders, die da stattgefunden hat. Also alleine, wenn ich jetzt mal nur ein paar Abgänge aufzähle, Sally Özcan, Elias Giri, Karriereende technisch gesehen, Jonas Hector, aber auch ein Davy Selke. Und das sind alle Spieler, die er verloren hat, die aber auch nie in irgendeiner Art und Weise ersetzt worden sind. Also wenn man seine Transfers anguckt, stehen halt die ganzen Adamians, Steffen Tigges und so weiter, die ich jetzt, das sind alles total feine Kerle, ich will die auch nicht irgendwie abwerten, die haben aber nicht die Qualität von den Spielern, die man abgegeben hat. Und das führt eben natürlich auch dazu, dass man absteigt, ganz einfach, und auch sang- und klanglos absteigt und am letzten Spieltag noch 4-1 gegen den Aufsteiger aus Heidenheim verliert, die jetzt ja nominell auch nicht den besseren Kader haben, noch nicht einen höheren Kaderwert gehabt hätten oder sowas. Aber man war ja in dem Spiel halt komplett chancenlos und war in der ganzen Saison eben auch chancenlos. Auch deshalb, weil Christian Keller ist so jemand, der braucht für jeden Transfer gefühlt sehr, sehr lange, weil der ganz, ganz viele, was sich ganz viel da durch den Kopf gehen lässt, so ein bisschen dieses Moneyball-System wählt, also datengestützte Transfers und Parameter aufstellt. Und dann muss es auch alles Assessment Center durchlaufen und sowas. Das sind alles sehr langwierige Prozesse bei ihm, die aber meiner Meinung nach nicht immer den gewünschten Effekt bringen. Also ich glaube, er wäre selber gern so eine Art Diamantenauge à la Mislintat, Ben Manga und Co. Aber es fehlt so ein Transfer bei ihm, wo man sagt so, wow, der ist cool. Da würde ich noch am ehesten vielleicht so einen Erik Martel nennen, den er halt aus Regensburg mitgebracht hat, wo er selber halt früher Sportchef war. Also der hat bei ihm vor der Haustür gekickt. Das war jetzt auch nicht, dass er den mega gut gescoutet hätte. Der war einfach schon da und der kannte ihn halt und hat ihn mitgebracht. Und toller Spieler, Erik Martel, Kapitän der deutschen U21. Jeder Bundesligist sucht gerade eine deutschsprachige Holding Six und wir haben eine, also super. Aber wenn man sich die anderen Transfers mal anschaut, ja, ne, also es hat schon einen Grund, warum man abgestiegen ist. Und ich habe es gerade schon mal angedeutet, man hat sich weder transfertechnisch auf die Transfersperre vorbereitet. Und die wurde ja für eine Saison erstmal ausgesetzt, für ein Transferfenster. Das heißt, man hätte noch mal reagieren können, hat aber halt nur Lehrt Paccarada geholt, der jetzt aber auch für die erste Liga, ja, da hat es nicht gereicht. In der zweiten alles gut, da war ja auch bei St. Pauli so ein bisschen der Breakout-Spieler und der Kapitän von St. Pauli und so, hat jetzt, glaube ich, auch schon 6 oder 7 Vorlagen oder irgendwas. Dafür ist es halt gut, aber für die erste wird es dünn. Und wenn man dann so unterm Strich eine Bilanz ziehen will, dann muss man sagen, seine größten Erfolge bis jetzt waren, dass halt viele Spieler geblieben sind, trotz Abstieg. Ja, genau. Also Timo Hübers kann man dann nennen, Linden Meiner, Dejan Jovicic, Luca Waldschmidt sind alle geblieben. Nur alleine, wenn ich jetzt mal diesen Rondic-Transfer mir angucke, der hat je nach Medienberichten irgendwas zwischen 1,5 und 2,5 Millionen gekostet. Und dann denke ich mir, ist okay, ist ein guter Spieler, hat in Polen gerade eine tolle Hinrunde gespielt, aber du warst nicht bereit, dein Angebot an Davy Selke ein bisschen zu erhöhen, der halt schon im Verein gewesen ist. Mhm. Und hättest du diese 1,5 Millionen, die da kolportiert werden, einfach in den schon etablierten Davy Selke gesteckt oder da rein investiert, der wäre gerne geblieben, hat man so gehört. Und jetzt hast du halt unterm Strich, in der Hinrunde hat sie einen Stürmer zu wenig, der halt ein bisschen etabliert und erfahren ist und die Qualität von Selke ihm mitbringt, A. Und B, hast du noch deinen größten Konkurrenten, den HSV, quasi ablösefrei verstärkt mit Davy Selke. Und das finde ich dann kein gutes Management, ehrlich gesagt.
Apropos Management, ich muss Zeitmanagement betreiben und dich in einer Frage auf möglichst kurze Sätze festnageln. Denn Butter bei die Fische, jetzt haben wir viel gehört. Zum einen, A, glaubst du an den Aufstieg? Und zweitens, das ist perfekte, ich kann moderieren, sehr gut. Kann sich der Verein es überhaupt leisten, länger in der zweiten Liga zu verbleiben? Was wäre denn die Perspektive beim Nichtaufstieg? Wir haben über gewisse Vertragssituationen und so weiter ja schon geredet.
Also ja und nein. Ja, wir steigen auf. Nein, wir können uns nicht leisten, in der zweiten Liga zu bleiben. Es laufen ganz viele Schlüsselverträge jetzt aus zum Sommer. Jubicic, Lemperle, Meiner habe ich schon genannt. Und das sind die wichtigsten. Und die bleiben nur bei Aufstieg. Das steht jetzt schon fest. Mhm. Hinzu kommt, dass noch mehr Verträge 2026 auslaufen.
Ich habe es gesehen. Hübers, Thielmann, ja, Martel, also Finke.
Die ganze erste Elf im Endeffekt. Und ich, jetzt ohne zu kleinteilig zu werden, in der U21 sieht es genauso aus. Und das heißt, diese Spieler bleiben ja nicht 3 Jahre in der zweiten Liga. So, das heißt, die wollen alle aufsteigen, die sehen sich alle als Bundesligaspieler und eine Chance auf Verlängerung hat man nur, wenn man bleibt. Also wenn, die bleiben nur, wenn wir aufsteigen. Und deshalb ist der Aufstieg elementar.
Siehst du, auch das spiegelt sich in Herthas Situation genauso wieder. Hier muss man sich damit beschäftigen, dass es eh nicht hochgeht. Und dann endet im Sommer auch so ein Zyklus mit Ibo Maser, Fabian Rehse und Co. Da kann man vielleicht mal ein bisschen drauf gucken und gucken, was passiert wäre. Aber wir glauben jetzt ja alle mal gemeinsam an den FC-Aufstieg und dann ist gut. Und dann bedanke ich mich schon mal an der Stelle. Dennis, bleib aber gerne aufmerksam und grätsch bei Fadi rein, wenn der irgendwas erzählt, was du spannend findest. Denn wir kommen jetzt zum ersten FC Nürnberg, Fadi. Und ich starte mal bewusst provokant in das Segment. Viele hätten nicht geglaubt, dass wir nach dem 22. Spieltag noch über Nürnberg mit Miroslav Klose als Trainer sprechen. Doch durch eine positive Entwicklung und nach einem holprigen Start und nun immerhin 34 Punkten auf dem Konto, sitzt er fest im Sattel. Wie ist das Klose gelungen? Hat er sich auch weiterentwickelt? Warum passt es so gut zwischen ihm und Nürnberg?
Viele hätten nicht erwartet, vor allem ich hätte nicht erwartet. Ich war ja, glaube ich, das letzte Mal im September zu Gast und habe da nach der Heimniederlage gegen die Hertha sehr ausführlich erklärt, warum Miroslav Klose im Leben kein Trainer werden wird. Jetzt ist Miroslav Klose immer noch da. Also das sollte man alles, genau diese Aussage sollte man im Hinterkopf haben bei all dem, was ich jetzt in den nächsten fünf Minuten erzähle. Es hat praktisch alle in Nürnberg überrascht, dass Miro Klose nach einem wirklich holprig bis schlimmen Saisonstart die Kurve noch bekommen hat. Es gab da ja dann noch die Niederlage in Hannover nach dem Spiel daheim gegen die Hertha. Da vielleicht hat die Wende begonnen, auch da wie in Köln eine Umstellung auf eine Dreierkette, eine Defensive, so dass ein bisschen Stabilität, man hat dieses Spiel zwar trotzdem verloren, aber es ging so ein bisschen besser, man hat es einigermaßen lange offen halten können. Dann kam noch ein sehr holpriges Spiel gegen Preußen Münster daheim, 3-2 Sieg und danach das Derby in Fürth, der erste FC Nürnberg gewinnt 4-0 und sieht aus, als hätte er den schönen und erfolgreichen Fußball
erfunden. Ich würde sagen, ein absolutes Freakspiel, oder?
Ein absolutes Freakspiel, allerdings auch in der Höhe verdienter Erfolg für den ersten FC Nürnberg. Mhm. In Fürth sind sie es nicht gewohnt, gegen den ersten FCN zu verlieren, haben deshalb danach praktisch jeden rausgeschmissen, der so irgendwie unter Vertrag stand von den Verantwortlichen. Und seitdem läuft es beim ersten FC Nürnberg. Man muss sagen, Miroslav Klose auch am Anfang, wie man ihn vielleicht auch noch so aus seiner Spielerkarriere kennt, jetzt in der öffentlichen Darstellung nicht der absolut überzeugendste, kein großer Redner, hat auch da sehr dazu gewonnen. Also es ist ein kleines Rätsel, aber der erste FC Nürnberg spielt tatsächlich gut Fußball, hat mit der Systemumstellung zu tun und dann einfach mit ein, zwei, drei guten Transfers auch wieder im vergangenen Sommer und auch mit Jens Kastrop, der sich wirklich enorm gesteigert hat.
Du sprichst die Spieler schon an. Klose muss ja einen fast schon absurd jungen Kader coachen. Da laufen ja wirklich gefühlt nur noch 19-Jährige und Jünger rum. Ja. Es sind ja aber auch mit Robin Knoche und Co. ein paar wichtige Konstanten auf dem Feld. Wer sind denn so die Eckpfeiler in der Mannschaft, an die den vielen unerfahrenen Talenten Halt geben können?
Ist tatsächlich Knoche, der auch große Probleme hatte zu Saisonbeginn. Ja. Hauptsächlich, glaube ich, wegen ihm ist dann auch diese Umstellung auf die Dreierkette erfolgt, weil man einfach gesehen hat, dass Knoche in der Viererkette nicht so wirklich funktioniert, Schnelligkeitsdefizite und so weiter. Dann ist es Stefanos Tsimas, über den wir sicherlich auch noch ein bisschen ausführlicher sprechen werden, und Kasper Janda aus der dritten Liga vom Absteiger aus Duisburg gekommen und seitdem der im defensiven Mittelfeld auf der 6 spielen darf, auch spielt der erste FC Nürnberg guten Fußball.
Ja, bei Kaspar Janda,
ja, bitte.
Da kann ich auch nur Lobeshymnen anstimmen. Ich habe so erste Bilder irgendwann mal aus Duisburg gesehen und dachte so, ja, der könnte was werden. Und dann schnappt den sich Nürnberg ablösefrei. Und ich bin mit ziemlich, selbst über den kann man im Sommer vielleicht schon über einen Bundesliga-Transfer reden. Der ist irre gut. Der ist irre gut.
Genau. Also es war jetzt nicht die große Idee, ihn zu verpflichten, weil, wie du sagst, der hat in der dritten Liga schon auf sich aufmerksam gemacht, dass sie ihn nach Nürnberg bekommen haben. Dieter Hecking und Olaf Rebbe waren guter Move und er wird tatsächlich auch immer teurer und teurer, auch wenn der Chefverkäufer jetzt nicht mehr im Verein ist.
Man hat nur eine Niederlage aus den letzten 6 Spielen kassiert, zuletzt 3 Siege in Folge feiern können und ist damit die zweitbeste Rückrundenmannschaft. Hat das Team seit Dezember nochmal einen krassen Entwicklungsschritt hingelegt oder ist da auch Ergebnisglück dabei, wie es in Köln ja dann unter der Haube doch auch zu sehen ist?
Ergebnisglück würde ich gar nicht sagen. Es sind relativ viele Spiele spät entschieden worden. Also gegen den KSC hat man spät gewonnen, in Magdeburg spät gewonnen, gegen Darmstadt ein spätes Tor zum Sieg. Jetzt am Wochenende wieder gegen Ulm in der 86. Minute, glaube ich, Janda mit dem 1-0. Sie wirken, auch wenn es nach dem 4-3 in Darmstadt vielleicht ein bisschen komisch klingt, aber defensiv sehr viel stabiler jetzt in der Rückrunde. Und auch geduldiger. Also sie scheinen sich jetzt auf ihre Defensive einigermaßen zu verlassen und wissen tatsächlich im Moment, dass sie vorne einfach so gefährlich sind, dass da immer was passieren kann, auch wenn es ungewöhnliche Tore sind. Also es hat einmal ein eingewechselter defensiver Mittelfeldspieler Florian Flick das entscheidende Tor geschossen, dann mal ein Innenverteidiger eingewechselt das entscheidende Tor geschossen mit Tim Drexler und sowas. Aber sie wirken im Moment tatsächlich gefestigter als noch in der Vorrunde und vor allem gefestigter, als man das von so einer jungen Mannschaft grundsätzlich erwarten darf.
Nun ist allerdings ja nicht alles rosig beim Club. Natürlich nicht, man muss sich auch immer etwas treu bleiben. Ja. Olaf Rebbe ist seit wenigen Tagen sehr überraschend nicht mehr Sportdirektor des Vereins. Wie kam es dazu?
Muss man auch wieder ein bisschen weiter ausholen. Vielleicht Olaf Rebbe wäre im April jetzt seit 4 Jahren in Nürnberg gewesen. Er ist damals von Dieter Hecking verpflichtet worden, als Dieter Hecking gemerkt hat, dass es vielleicht doch ein bisschen was anderes ist, Sportvorstand zu sein als Trainer. Olaf Rebbe hat ja vorher in Wolfsburg gearbeitet, in England, in Griechenland bei PAOK und sowas und alles so mit so überschaubarem Erfolg. Das heißt, er wurde hier von Anfang an jetzt nicht so als der große Heilsbringer gesehen. Eher haben sich die Menschen gedacht, warum holt sich Hecking einen, der mehr oder weniger gleichberechtigt ist, jetzt nochmal an die Seite, kostet Geld und sowas. Geld hat der erste FC Nürnberg nicht. Dann hat sich aber herausgestellt, dass Olaf Rebbe ganz offenbar ein sehr guter Verhandler ist. So diesen Ruf hat er auch selbst ein bisschen befeuert. Der erste FC Nürnberg hat's in der Zeit immer wieder geschafft, auch Spieler noch einigermaßen einträglich zu verkaufen, die eigentlich in Nürnberg gar keine große Rolle mehr spielen. Also Mats Möller-Daly wurde letztes Jahr, als er wirklich kaum noch Einsatzzeiten hat, dann mal für 2,5 Millionen, glaube ich, noch nach Norwegen transferiert. Quatuodua wurde nach einer Saison für sehr viel Geld nach Bulgarien abgegeben. Kilian Fischer an den VfL Wolfsburg nach einer guten Zweitligasaison in Nürnberg und sowas. Also das ist, sie haben tatsächlich dem ersten FC Nürnberg in dieser Kombination relativ viel Geld eingebracht. Geld, das der erste FC Nürnberg sehr dringend braucht. Sie haben es aber beide gemeinsam nicht geschafft, den ersten FC Nürnberg sportlich zu entwickeln. Also es blieb immer die zweite Liga, weil es ihnen nicht gelungen ist, auch eine stimmige Mannschaft zusammenzustellen. Also sie haben immer mal wieder herausragende Einzelspieler verpflichtet oder dann auch Einzelspieler für gutes Geld verkauft, was für Verhandlungsgeschick spricht. Aber es war nie eine Mannschaft, wo man sich dachte, okay, mit der muss man aufsteigen. Stattdessen auch eher mal wieder, immer mal wieder Abstiegsgefahr und sowas.
Also es hat die Vision gefehlt.
Es hat ein bisschen die Vision gefehlt, war auch immer die Frage, wie modern ist das Scouting beim ersten FC Nürnberg. Mhm. Das sah bei Olaf Rebbe und bei Dieter Hecking immer eher so nach Notizbuch und Berater fixierten Scouting aus und Transfers aus. Und als dann im Sommer letzten Jahres Hecking gehen musste und Jutti Hatzialexiou vom DFB nach Nürnberg kam, um neuer Sportvorstand zu werden, hat der ja auch relativ schnell deutlich gemacht, dass er mit der Mannschaft, die da in der letzten Saison Dortmund aber überhaupt nicht einverstanden war und es mussten sehr viele Spieler gehen, es kamen sehr viele neue Spieler und Hatzi Alexiou sagt auch immer wieder, in Nürnberg muss endlich auch ein datenbasiertes Scouting aufgebaut werden und sowas. Also es war so ein
Humbug ist das.
Ja, genau. Ja, gibt's, gab's einige, möchte ich jetzt keine Namen nennen, wer so ein bisschen die Meinung hatte, aber man hätte sich da schon denken können, dass er sich von Olaf Rebbe trennt. Hat er nicht gemacht. Es schien so ein bisschen, als würden die beiden gut zusammenarbeiten. Ich meine, man trennt sich wahrscheinlich auch nicht von einem, der Can Uso und Nathaniel Brown für relativ gutes Geld nach zur Eintracht Frankfurt verkauft und
knapp
sowas.
15 Millionen, ja.
Ja, darüber wird in Nürnberg ein bisschen gestritten. Es kamen dann auch wieder Zahlen während der Mitgliederversammlung raus, dass das Ganze nicht ganz so einträglich war, weil Beraterkosten, Steuern und sonstiges dann vielleicht doch auch noch eine Rolle spielen. Aber ja, war jetzt auch nicht schwer, die beiden zu verkaufen, weil wirklich Ausnahmetalente, wie man jetzt auch in Frankfurt sieht, die sind ihnen auch mehr oder weniger in Schoß gefallen. Das war jetzt kein Scouting von den beiden, sondern die kommen aus dem Nachwuchs und haben halt einfach überragend performt letztes Jahr in der zweiten Liga. Und dann kam jetzt diese Wintertransferperiode, indem er, wie gesagt, Jens Kastrop nach Mönchengladbach verkauft hat. Sehr kurzfristig Finn Jeltsch, ebenfalls aus der eigenen Jugend, junger Innenverteidiger, U17 Europameister, Weltmeister, der sich so wirklich gut etabliert hatte, aber man merkte, dass er noch ein sehr junger Spieler ist, kurzfristig für 10 Millionen knapp zum VfB Stuttgart und dann das Meisterwerk von Olaf Rebbe, Stefanos Tsimas, für 25 Millionen nach England zu verkaufen, einen Spieler, den man sich von PAOK geliehen hatte für ein Jahr mit einer Kaufoption über 18 Millionen, von der Olaf Rebbe sagt, der 1. FC Nürnberg würde sie wohl ziehen am Ende der Saison schon, als Tsimas gekauft wurde und Nürnberg lachte über Olaf Rebbe und dann war es tatsächlich so, dass man diesen Deal machen konnte. Bleibt auch noch ein bisschen Geld für den 1. FC Nürnberg übrig.
Ein Husarenstück, würde man in alter Sprache
tatsächlich
sagen.
Also dann kann man ja wirklich nichts dagegen, sagen, dass das für einen Zweitligisten in dieser Saison wirklich, in dieser Wintertransferphase wirklich eine herausragende Transferbilanz ist.
Man hat ja für 1 Million Euro auch noch Kanji Okunuki verkauft, Joseph Hangbo, also auch genau, diese kleinen Transfers, die auch nicht funktioniert haben und wieder für Geld verkauft wurden. Und am Ende ist das ein Transferplus von, da sind jetzt immer, ne, die Zahlen sind so und so, ich habe jetzt mal Transfermarkt genommen, ein Transferplus von 20 Millionen Euro erzielt.
Ja, genau. Ich glaube, bei den Kollegen in der Bild-Zeitung haben sie ihn den 50 Millionen Mann genannt, wenn man so alles zusammenrechnet, was er in seiner Zeit so eingenommen hat für den ersten FC Nürnberg. Man muss immer auch sehen, dass da sehr viele Spieler dabei sind, die überhaupt nicht funktioniert haben. Florian Pick kam vor der Saison aus Heidenheim und ist jetzt schon wieder weiter nach Münster gezogen und sowas. Und zum Verhängnis geworden ist ihm auch ein bisschen dieser Systemwechsel tatsächlich. Er hat für eine defensive Viererkette eingekauft und mit zwei schnellen Außenspielern in der Offensive und sowas. Und die Positionen gab es dann gar nicht mehr. Stattdessen hat man Innenverteidiger gebraucht in dem plötzlich erfolgreichen System. Also es war wirklich nicht alles rund, aber man dachte, okay, so mit Joti Hatzi Alexiou zusammen, der vielleicht das Scouting ein bisschen moderner macht, könnte das funktionieren. Und es wirkte und
dann
so, es wirkte ein bisschen so, als seien Olaf Rebbe diese Millionen ein bisschen zu Kopf gestiegen. Also das ist vorsichtig formuliert. Man hört es auch aus dem Verein, dass er nach der Transferphase, so dass einige im Umfeld der Mannschaft schon den Eindruck bekommen hatten, er provoziert irgendwie seinen Rauswurf und er fühlt sich in Nürnberg einfach nicht ausreichend gewürdigt in seiner Arbeit. Und ich habe dann am Ende der Transferphase einen Text über ihn geschrieben, den man auf nn.de nachlesen kann, wo ich ihn nicht Diamantenauge genannt habe, weil eben einfach zu viele falsche Einkäufe auch dabei waren, aber Millionenauge, weil er gut verkaufen kann. Selbst das war nicht genug. Auf diesen Text hat er mich dann nach dem Auswärtsspiel in Magdeburg sehr Emotional, würde ich mal sagen, angesprochen.
Und gibt man jetzt die heißen Details, der Rasenfunk muss nachkommen.
Genau, sein. Ja, nee, Details verrate ich lieber nicht, aber alles es stellte gut. Sich unter anderem in dem Gespräch dann noch heraus, dass er den Text gar nicht gelesen hatte, über den er sich da
Moment,
beschwerte.
Das ist gute Schule, das hat Pal Dardai vorgemacht mit Kicker-Reporter Steffen Rohr, den er ja auch für seinen Text kritisiert hat und man festgestellt hat, also entweder hast du den nicht gelesen oder nicht verstanden, weil das, was du ihm gerade vorwirfst, hat er nicht geschrieben.
Ja, genau. Das war bei uns ein bisschen ähnlich, war eine unschöne Auseinandersetzung, war nicht der Grund dafür, dass Olaf Rebbe jetzt nicht mehr in Nürnberg ist, auch wenn es dieses Gerücht hier in Nürnberg auch mal ein paar Tage lang gab. Es muss dann in Magdeburg auch noch mit einem anderen Verantwortlichen des Clubs ähnlich.
Vielleicht ist es dann auch die Summe vieler Teile.
Genau, ähnlich zugegangen sein und deshalb hat dann der Sportvorstand mehr oder weniger in Magdeburg beschlossen, dass das so nicht weitergeht. Auch da wird keine richtige Begründung genannt, nur inoffizielle. Es scheint die Zusammenarbeit auch aufgrund menschlicher Differenzen, vielleicht kann man so sagen, nicht mehr ganz funktioniert zu haben und man begründet es dann mit unterschiedlichen Ansichten über die zukünftige Ausrichtung oder sowas. Aber es ist weniger überraschend, wer sich mit dem 1. FC Nürnberg auseinandersetzt, dass Olaf Rebbe nicht mehr jetzt für den 1. FC Nürnberg arbeitet, als es vielleicht im Rest des Fußballlandes erscheinen mag, wo sich alle denken, 1. FC Nürnberg macht 1. FC Nürnberg, Nürnberg Sachen. Und es wurde auch erstaunlich entspannt. Also es gab so natürlich ein bisschen Aufregung rund um den Verein, aber ansonsten wurde das erstaunlich entspannt hingenommen, weil es, wie gesagt, ausreichend Menschen gibt, die dann noch ein bisschen das größere Ding im Blick haben und sehen, dass auch bei Olaf Rebbes Transfer jetzt nicht nur die ganz geilen Sachen dabei waren.
Okay, das wäre nämlich noch eine Frage gewesen, wie schwer diese Trennung dann den Club personell trifft. Dennis, du meldest dich hier ganz vorbildlich. Schieß gerne rein.
Ja, ich hätte mal eine Frage an Fadi, die mich so ein bisschen umtreibt. Ich weiß damals, als der Transfer von Finn Jeltsch bekannt wurde und dann durchsickerte so 8 bis 10 Millionen für einen 18-jährigen Zweitligaspieler, da sind bei uns in der internen Chatgruppe die Emotionen sehr hochgekocht. Ist Finn Jeltsch dieses Geld wert? Also ist er ein Spieler, wo man sagt, der wird mal irgendwann 20, 30, 40 Millionen wert sein? Das ist jetzt ein gutes Invest vom Stuttgarter VfB ist. Oder ist das wieder so eine Alex Werle haut das Geld raus Aktion?
Es gibt solche Stimmen und solche Stimmen in Nürnberg. Ich möchte nochmal an meine klose Einschätzung vom September erinnern. Also es ist mit Vorsicht zu genießen, aber ich bin tatsächlich anders als manche meiner Kollegen sehr überzeugt davon, dass Finn Jeltsch irgendwann nochmal, auch das ist wieder ein bisschen zynisch, wenn man dann sagt, er wird ein bisschen mehr wert sein, aber er wird auf jeden Fall ein Erstligaspieler beim VfB Stuttgart werden können. Also er ist für sein Alter wirklich enorm reif, hat natürlich noch Fehler drin, ist ein auch durchaus offensiv starker Innenverteidiger. Das war jetzt in der letzten Zeit in Nürnberg auch immer so, dass die Innenverteidiger immer mal wieder auch im defensiven Mittelfeld im Spielaufbau auch aufgetaucht sind und sowas. Also es, ja, ich glaube, lohnt sich für den VfB. Ich bilde mir ein, gehört zu haben, dass für den Sommer war der Transfer abgemacht, dann hat der VfB ja einen Innenverteidiger verkauft und dann wollten sie Finn Jeltsch jetzt schon haben, hat es für den 1. FC Nürnberg nochmal ein bisschen finanziell einträglicher gemacht. Aber ja, ich bin überzeugt von Finn Jeltsch. Bei mir, selbst meine Podcast-Kollegen sind da nicht ganz der Meinung, zumindest einer, aber ich bin mir ziemlich sicher, guter deutscher Innenverteidiger wird das.
Das glaube ich auch tatsächlich. Aus der Ferne beobachtet habe ich das Gefühl, einige Szenen gesehen zu haben. Die sind schon außerordentlich gut. Jetzt haben wir ausgemacht. Datenbasiertes Scouting, sehr gutes Verhandlungsgeschick. Das sind so zwei Komponenten des, ich sag mal, Ausbildungserfolgs des 1. FC Nürnberg in der jüngsten Zeit. Eine weitere Komponente ist ja aber auch die Akademie. Also wir haben Finn Jeltsch, wir haben Can Ozo, Nathaniel Brown. Und jetzt gehen diese Saison ja auch Talente den neuen Entwicklungsschritt, so Leute wie Jan Reichert, Nick Seidel, Tim Janisch, Dustin Forkel kommen so langsam in den Profikader gerutscht. wer ist in der Akademie dafür verantwortlich zu machen? Denn jahrelang hatte man das Gefühl, ne, Nürnberg hochgeschätzte Akademie, aber groß rauskommen tun sie dann woanders. Das hat sich jetzt so ein bisschen gedreht wieder, habe ich das Gefühl.
Ja, also man muss es auch das ein bisschen differenzieren, glaube ich. Michael Wiesinger leitet das Nachwuchsleistungszentrum, so heißt es hier in Nürnberg noch, bilde ich mir zumindest ein. Da war vor kurzem mal ein Namenswettbewerb, weiß ich nicht genau, ob der Name jetzt schon offiziell ist, aber egal. Michael Wiesinger leitet es, ich glaube, er leitet es gut. Man muss aber differenzieren, Can Usun, Brown, Jeltsch, das waren jetzt drei absolute Ausnahmetalente, bei denen ich mir nicht so sicher bin, wie viel der Verein da jetzt wirklich dafür kann, dass die da sind. Oder
die brechen einfach durch, weil sie so gut sind.
Ja, exakt. Und bei denen, die du jetzt sonst noch genannt hast, Seidel, Joachims, Jan Reichert ist ein solider Zweitligatorwart momentan, spielt so mehr seine erste Saison jetzt bei den Profis und sowas. Da muss man erstmal abwarten, ob da jetzt dann ähnliche Entwicklungssprünge, bin ich eher skeptisch. Ich glaube, das waren jetzt wirklich mal drei Spieler, bei denen man das große Glück hatte. Die kommen jetzt gerade, retten dir ein bisschen die Finanzen, retten dir natürlich auch für eine oder zwei Saisons dein Spiel ein bisschen, den sportlichen. Zumindest verhindern sie den ganz großen sportlichen Misserfolg. Ob das jetzt so weitergeht, bezweifle ich momentan noch. Was, glaube ich, schon so ist, ist, dass Nürnberg für junge Spieler anderer Vereine ein bisschen attraktiver geworden ist. Das passiert dann immer so, wenn mal ein Verein zwei, drei Spieler gut verkauft hat oder nach oben gebracht hat, dann erzählen da immer an allen Standorten die Leute, das war vor kurzem noch irgendwie so die Erzählung in Fürth, wir sind der Ausbildungsverein Nummer eins und die Leute bieten uns alles an, was irgendwie Talent besitzt und sowas. Das ist vielleicht, da hat auch Jens Kastrop tatsächlich, um auf den nochmal zurückzukommen, auch eine Rolle gespielt, weil der einfach in Nürnberg eine gute Entwicklung genommen hat, aber ob das in Nürnberg so weitergeht, wage ich noch zu bezweifeln, dass da jetzt ständig irgendeiner rauskommt aus der Jugend, der dann ein Jahr später für 10 Millionen irgendwo verkauft wird.
Verstehe. So, und welche Bedeutung hat das jetzt alles für die allgemeine wirtschaftliche Lage des Vereins? Wie ist Nürnberg derzeit aufgestellt? Weil man weiß, Nürnberg einer dieser chronisch klammen Clubs, aber trotzdem kann man da ja mal ein bisschen differenzieren, wie sich das in den letzten Jahren entwickelt hat. Und gibt es beispielsweise infrastrukturelle Projekte, die Geld brauchen? Also steht da auch irgendwas an in nächster Zeit?
Nürnberg ist immer noch ein finanziell Klammerclub, auch wenn Rebbe und Hatzi Alexiou, als sie uns nach der Transferphase dann mal zum Gespräch eingeladen haben, um ihrem Stolz Ausdruck zu verleihen, gesagt haben, dass sie zumindest jetzt nicht unbedingt verkaufen müssen, nach den Einnahmen, die sie da jetzt generiert haben, aber der Club.
Das sagt man natürlich auch gerne, das treibt ja die Preise auch hoch.
Exakt, so ist es. Und da geht's tatsächlich in erster Linie, glaube ich, jetzt um Kaspar Janda, den der erste FC Nürnberg wahrscheinlich eher nicht für 6 Millionen Euro ziehen lassen würde im nächsten Sommer, sondern dann schon in die Jeltsch-Dimensionen reingehen wollen würde. Ansonsten ist der erste FC Nürnberg nach wie vor arm. Das ist einfach zu lange zweite Liga jetzt, zu oft falsche Entscheidungen von Hecking und Rebbe auch auf dem Transfermarkt. Wird dann immer ein bisschen so behauptet, dass das fehlende Geld liege daran, dass man einfach einen zu großen Verwaltungsapparat aufgebaut hat oder auch beibehalten hat in der zweiten Liga, weil man sich immer noch als Erstligist gefühlt hat. Ich glaube, das ist das geringere Problem verglichen mit all diesen vollkommen daneben gegangenen Spielzeiten zuletzt und auch Transfers und sowas. Es ist geplant, ein neues Stadion zu bauen.
Wie weit ist man da?
Max-Morlock-Stadion ist tatsächlich in die Jahre gekommen. Man fühlte sich sehr, sehr weit. So gefühlt hat es sich hörte es sich an, als würden mehr oder weniger morgen die Bagger kommen.
Ist das nicht immer so? Ja, das war in Berlin dann, ganz genauso.
Bis dann vor kurzem eine Agentur nochmal die Pläne ein bisschen nachgerechnet hat und dann feststellen musste, dass in der einen Kalkulation des ersten FC Nürnberg knapp 100 Millionen Euro fehlen würden und der Club dann 20 Millionen oder noch ein bisschen mehr Pacht im Jahr zahlen müsste. Also das hat das ganze Projekt jetzt ein bisschen ausgebremst. Sowohl bei der Stadt als auch beim ersten FC Nürnberg ist man jetzt sehr bemüht, die Menschen davon zu überzeugen, dass es trotzdem zeitnah weitergeht, aber wohl mit einer etwas abgespeckten Version. Aber das ist
zwei
auch so
Fragen dazu. Erstes Thema Standort und zweite Frage Finanzierung. Das sind ja immer so auch die zwei großen Fragen. Also weiß man, wo es stehen soll? Was passiert mit dem alten Stadion und wie finanziert man das?
Es wird ein Vollumbau, also steht da, wo jetzt das Max-Morlock-Stadion steht. Und Finanzierung war immer so 30 Millionen soll der erste FC Nürnberg beisteuern, wie auch immer. Und 30 Millionen die Stadt und der Rest eben über Investoren und sonstiges. Ich war immer schon ein bisschen skeptisch. Wir alle wissen, wie schwierig es derzeit ist zu bauen und dann so ein Projekt hinzustellen. Der erste FC Nürnberg zahlt tatsächlich, oder die Stadt zahlt tatsächlich sehr viel, um das Max-Morlock-Stadion, das einigermaßen marode ist, in Stand zu halten. Das war so auch das Argument bei der Stadt, im Stadtrat immer, dass das Geld kann man sich auch sparen und dann baut man eben gleich ein neues Stadion. Es ist sehr spannend, wie es da weitergeht. Es war dann immer vom 50.000 ZuschauerInnen-Stadion die Rede. Jetzt gibt's wieder welche, die sich auch bloß 40.000 vorstellen können. Es sollte ein Hotel integriert werden. Auch das ist jetzt wohl eher mal erstmal wieder gestrichen, nachdem man diese kleine Finanzlücke entdeckt hat. Bleibt spannend. Wird tatsächlich in den nächsten Wochen und Monaten ein Thema bleiben rund um den ersten FC Nürnberg. Meine Skepsis ist nach wie vor da, wie das funktionieren soll. Aber was man immer so hört, ist, es muss funktionieren. Und ja, mal gucken.
Man kennt ja viele Vereine, die sich an so einem Stadionprojekt völlig verhoben haben. Deswegen sollte man wirklich vier- und fünfmal drüber rechnen.
Ja, exakt.
Zurück ins Hier und Jetzt. Nürnberg steht derzeit auf Rang 9, 5 Punkte hinter Platz 3 und 2. Schielt man jetzt auf den Aufstieg? Wohin soll der Club mittelfristig sich entwickeln? Wie ist da die Kommunikation der Verantwortlichen, sowohl von Klose als auch dann eben den höher liegenden Gremien?
So, erstmal die höher liegenden, war der Plan in Nürnberg, eine ruhige Saison zu spielen.
Das ist ja schon mal Hybris in Nürnberg.
Exakt. Hat man einerseits geschafft, mit Platz 9 irgendwie, aber andererseits den Sportdirektor rausschmeißen nach der erfolgreichsten Transferphase der Vereinsgeschichte, spricht wiederum dagegen. Wir hatten schon eine Trainerdiskussion, eine Torwartdiskussion in Nürnberg. Es gibt gerade mit Mahir Emreli einen Spieler im Sommer erst gekommen, Angreifer aus Aserbaidschan, der jetzt gerne schnell wieder weg will und sowas. Miroslav Klose hat am Sonntag tatsächlich nach dem Spiel gegen Ulm gesagt, dass seine Mannschaft auf dem Weg zu einer Spitzenmannschaft ist. Alle anderen bleiben da noch zurückhaltend. Wer den ersten FC Nürnberg ein bisschen kennt, der weiß, dass das Umfeld, das von Olaf Rebbe kürzlich mal als das schwierige Umfeld bezeichnet worden ist,
Klassiker.
Sieht sechs Punkte Rückstand auf den ersten FC Köln und ist davon überzeugt, dass es in drei Spieltagen spätestens, dass der erste FC Köln dann überholt ist. So, also die Euphorie wird gerade ein bisschen größer. Hängt sehr viel vom Spiel gegen die Hertha am Wochenende, am Freitag ab. Tatsächlich sieht man aber auch, man hat jetzt 5 der letzten 6 Spiele gewonnen und ist eben immer noch erst 9. Könnte schwierig werden, dann nochmal ganz oben ranzukommen. Und das wäre dann tatsächlich, damit wären dann auch alle rund um den Verein einigermaßen fein.
Mhm. Und mittelfristig, wie plant der Club? Also es gibt ja immer dieses Typische, wir wollen zu den Top 25 Deutschlands.
Ich wollte es sagen, ja. Auch der erste FC Nürnberg will zu den Top 25 in Deutschland. Was ich auch wirklich für eine riesen Quatschansage halte. Aber tatsächlich ist es genauso von den Verantwortlichen kürzlich erst wieder gefallen. Ja, der erste FC Nürnberg muss irgendwann wieder in die erste Liga aufsteigen aus finanzieller Not, ganz einfach. Ob das gelingen kann, diese Saison macht ein bisschen bisschen mehr Hoffnung, aber da gab es auch in der Vergangenheit immer mal wieder so eine Spielzeit, wo man dachte, okay, jetzt ist es auf einem guten Weg und in der nächsten wird dann alles wieder zerschmettert. Ja, man muss mal gucken. Juti Hatzialeksiu ist jetzt in seinem ersten Jahr Sportvorstand, war vorher wirklich nur in der Verbandsarbeit tätig, kann man noch nicht so ganz einschätzen, wie der arbeitet. Es hört sich immer alles ganz gut an. Man muss mal gucken, wie es jetzt ist, wenn er dann mal für eine Transferphase wirklich allein verantwortlich ist oder mit demjenigen oder derjenigen Nachfolgerin von Olaf Rebbe dann vielleicht.
Vielleicht. Wir werden das mit Spannung verfolgen. Und dementsprechend bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, vielen lieben Dank, Dennis, vielen lieben Dank, Fadi, dass ihr eure Vereine hier einmal komplett ausgeführt habt. Man könnte noch ewig weiterreden, glaube ich. Also sowohl Köln als auch Nürnberg bieten Stoff ohne Ende. Aber vielleicht kommt es in dieser Saison nochmal dazu. Wenn beide oben groß angreifen, dann kommen wir in der Ligatur gar nicht dran vorbei. Bis dahin spiele ich hier schon mal das Intro ab. Das läuft ja immer schon eine Weile. Und möchte an dieser Stelle dann noch sagen, dass ich natürlich darauf hinweisen möchte, dass ihr Supporter und Supporterin werden könnt dieses wunderbaren Podcast. Geht dafür auf rasenfunk.de/supportersclub. Podcast habe ich dieses Mal keine zu empfehlen, aber wie gesagt, Fadi, Dennis, vielen lieben Dank und dann einfach bis zum nächsten Mal. Ne? Ich freue mich drauf.
Tschüss.
Der Rasenfunk lebt von euren Beiträgen. Vielen Dank.